Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Den Spieß umgedreht. Im Bündnis mit der katholischen Kirche gibt die rechtskonservative Regierungspartei PiS in Polen inzwischen den Ton an. Am Sonntag wählen die Polen ein neues Parlament. Gräber ausgerichtet gen Mekka. Muslimische Grabfelder sind in Frankreich immer noch Mangelware. Eine Initiative will das jetzt ändern. Und wenn böse Geister im Spiel sind und Gebete nicht helfen, Unfruchtbarkeit und künstliche Befruchtung in Nigeria. In Polen sind am kommenden Sonntag Parlamentswahlen. Auch dieses Mal hat die rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, wieder gute Chancen, die Wahl zu gewinnen. Zumindest lässt das Ergebnis der Europawahl im Mai darauf schließen, denn daraus ist die PiS als stärkste Kraft hervorgegangen. Auch die katholische Kirche tut alles für einen Wahlsieg der PiS. Seit Jahren arbeiten katholische Kirche und die Rechtskonservativen eng zusammen. Nur haben sich die Machtverhältnisse verschoben. Immer stärker gibt die Politik den Ton an und die katholische Kirche in Polen folgt. Florian Kellermann berichtet aus Warschau.
Stanisław Obirek ist vor 14 Jahren aus dem Jesuitenorden ausgetreten. Die Oberen hatten ihm verboten, sich weiterhin öffentlich zu äußern. Wegen seiner Kritik am Pontifikat des gerade verstorbenen Papstes, Johannes Paul II. Die Sexualmoral der Kirche erschien mir zu konservativ, der Umgang mit Themen wie Schwangerschaftsverhütung und Homosexualität. Aber heute denke ich mit Nostalgie an diese Zeiten zurück, wo man sich über solche Themen streiten konnte. Heute haben wir es mit einer fundamentalistischen und von der Politik vereinnahmten katholischen Kirche in Polen zu tun. Eine solche Entwicklung hätte ich mir nie träumen lassen, in den schlimmsten Albträumen nicht. Am kommenden Sonntag wählt Polen ein neues Parlament. Und große Teile der katholischen Kirche stehen an der Seite der rechtskonservativen Regierungspartei PiS. Manche Bischöfe sprechen das offen aus. So im Juli Antoni Dugosz. In einer Kindersendung im nationalkatholischen Fernsehsender TV Trwam sagte er vor einer Gruppe von Kindern: Ich freue mich außerordentlich, dass sich unsere aktuelle Regierung so um die Familie kümmert. Für jedes Kind gibt es jetzt 500 Zloty pro Monat. Ist das nicht schön? Bis zum 18. Geburtstag bringt ihr der Familie diesen 500er. Weitere 300 Zloty bekommt ihr zum Schulanfang. Außerdem kümmert sich die Regierung um die Schulen und Kinderkliniken, denn Kinder sind der größte Schatz. Viele katholische Gemeinden lassen die PiS-Wahlplakate an den Zäunen um die Kirchen und Gemeindehäuser anbringen. Mehrere Politiker der Regierungspartei haben in den vergangenen Wochen in Kirchen sprechen dürfen. Vor allem aber unterstützt die Kirche die Regierung rhetorisch. Sie spricht die gleichen Themen an, mit einem identischen Vokabular. Bestes Beispiel ist die Kampagne gegen Schwulen- und Lesbenorganisationen, die von der Regierung gestartet wurde. Sie wurde begleitet von Stellungnahmen der Bischofskonferenz und von vielen Predigten. Unisono heißt es, wenn Homosexuelle Rechte einforderten, dann seien sie eine Gefahr für die polnische Gesellschaft. Der Krakauer Erzbischof Marek Jędraszewski sprach von einer Regenbogenseuche, die Polen bedrohe. Die PiS revanchiert sich, auch finanziell. Aus dem Haushalt sind in dieser Legislaturperiode umgerechnet mindestens 50 Millionen Euro an das Medien- und Hochschulimperium von Tadeusz Rydzyk geflossen. Der nationalkatholische Redemptoristenpater hat unter anderem den Sender Radio Maria gegründet. Außerdem erklärt die Partei den katholischen Glauben zum nationalen Gut, so der Vorsitzende der Rechtskonservativen Jarosław Kaczyński. In der Geschichte unserer Nation hat die katholische Kirche eine überragende Rolle gespielt, in der Gestaltung unserer Nation und ihrer Verteidigung. Das Christentum ist Teil unserer nationalen Identität. Die Kirche war und ist der Träger des einzigen in Polen allgemein erkannten Wertesystems. Außerhalb dieses Systems gibt es nur Nihilismus. Das protestantische Bekenntnis, der jüdische Glauben, die Moralphilosophie, alles nur Nihilismus, das ging auch manchen Kirchenoberen zu weit. Das sei nicht der Standpunkt der katholischen Kirche, sagte Primas Wojciech Polak. Eine offizielle Stellungnahme der Bischofskonferenz blieb allerdings aus. Bisher hätten sich alle polnischen Regierungen der katholischen Kirche angebiedert, sagt der Theologe Stanisław Obirek. Die PiS jedoch drehe den Spieß um. Sie nehme die Kirche als Geißel und gebe ihr den Ton vor. Die Nationalkatholiken unter den Geistlichen triumphierten und die anderen, denen dabei unwohl sei, schwiegen weitgehend. Es fehlt ihnen an Mut. Die Kirche heute hat einfach sehr durchschnittliches und charakterlich schwaches Personal. Das ist nicht mehr die Kirche von Karol Wojtyła, die sich den kommunistischen Machthabern entgegenstellte. Der Klerus ist wie eine dicke, verwöhnte Katze, die nur Ruhe und eine volle Schüssel möchte. Ihre privilegierte Stellung hat die Kirche faul werden lassen. Dabei könnte die katholische Kirche eine so wichtige Rolle spielen, meint Stanisław Obirek. Denn die Gesellschaft ist politisch gespalten und die katholische Kirche könne als einzige Organisation in sehr verschiedene Milieus durchdringen. Sie könnte also bewirken, dass die Gräben zumindest nicht noch tiefer werden. Da sie diese Chance vertue, werde sich rächen, meint Obirek. Die Kirche selbst treibt die Säkularisierung der Gesellschaft voran. Die negativen Emotionen, die die PiS bei vielen Polen hervorruft, richten sich nun auch gegen sie. Letztendlich schadet sich die Kirche.
Das enge Band zwischen der katholischen Kirche und der rechtskonservativen Regierungspartei PiS. Am Sonntag wählen die Polen ein neues Parlament. Florian Kellermann berichtete aus Warschau. Längst ist Frankreich für Migranten aus Marokko, Tunesien und Algerien zur Heimat geworden. Zugleich halten die nordafrikanischen Einwanderer aber an ihrer kulturellen Eigenständigkeit fest. Dabei spielt auch die Religion eine große Rolle. Die meisten Einwanderer aus dem Maghreb richten ihr Leben nach muslimischen Vorstellungen aus. Damit stoßen sie immer wieder auf Unverständnis, zum Beispiel wenn es um Tod und Bestattung geht. Denn auf vielen französischen Friedhöfen fehlen muslimische Grabfelder. Und manch eine französische Gemeinde tut sich immer noch schwer damit, auf die religiösen Bedürfnisse der Muslime einzugehen. Eine Initiative will das jetzt ändern. Bettina Kaps war in der Nähe von Paris unterwegs und hat Vertreter der Initiative getroffen.
Mont-la-Jolie, 60 Kilometer westlich von Paris. Neben einer romanischen Kirche aus dem 13. Jahrhundert liegt der städtische Friedhof. Er wirkt kahl und steinig. Wie in Frankreich üblich wachsen hier kaum Büsche und Bäume. Deshalb ist schon von weitem sichtbar, dass die Gräber akkurat in Reih und Glied angeordnet sind. Abdelaziz El-Jawari geht einen schnurgeraden Kiesweg entlang. Der 43-Jährige hat vor 4 Jahren den Muslimrat des Departements Yvelines gegründet, um die Interessen der Muslime auf örtlicher Ebene zu vertreten. Kurz vor der Friedhofsmauer stößt er auf eine Reihe mit Grabfeldern, die scheinbar schräg angelegt sind. Die meisten Grabsteine dort sind mit dem muslimischen Halbmond verziert, manche tragen arabische Schriftzeichen. Zwischendrin sind aber auch Kreuze zu sehen. Hier sind Muslime und Christen nebeneinander bestattet.
Die muslimischen Gräber müssen gen Osten ausgerichtet sein, Richtung Mekka. Das ist der einzige Unterschied. Mehr verlangen wir nicht. Wir wollen auch keine Abgrenzung von anderen Gräbern.
Aber schon die Orientierung gen Mekka werde den Muslimen in Frankreich nur selten ermöglicht, sagt El Jawari.
Und das, was wir unsere Institutionen musulmanen
Unsere muslimischen Einrichtungen sind Woche für Woche mit diesem Problem konfrontiert. Ein Muslim stirbt und seine Familie findet keinen Ort, wo sie ihn den islamischen Vorschriften entsprechend bestatten kann. Für die Familien ist das ein wahrer Leidensweg. Wenn der Tote nicht von einer fremden Kommune akzeptiert wird, die muslimische Grabfelder eingerichtet hat, bleibt nur ein Ausweg. Er muss in sein Ursprungsland überführt werden. Das zerreißt vielen Angehörigen das Herz. Außerdem ist es sehr teuer.
Und für Franzosen, die zum Islam konvertiert sind, unmöglich, fügt El Jawari hinzu. Er selbst werde oft von Familien angesprochen, die ratlos und verzweifelt seien. Um die Bedürfnisse exakt zu ermitteln, hat der örtliche Muslimrat alle Friedhöfe im Département Yvelines westlich von Paris untersucht. Das Ergebnis: 262 Kommunen, aber nur 23 Friedhöfe mit muslimischen Grabfeldern. Viel zu wenig bei rund 140.000 Muslimen, die in dieser Gegend leben. Im übrigen Frankreich, wo es noch keine Erhebungen gab, dürfte es kaum besser aussehen. Abdelaziz El Jawari macht den Verantwortlichen keinen Vorwurf. Schließlich sei der Wunsch nach muslimischen Grabfeldern erst in den letzten Jahren so stark gewachsen, als Folge der Einwanderergeschichte. Gerade im Sental bei Mont-la-Jolie florierte nach dem Krieg die Auto- und Stahlindustrie. In den Wirtschaftswunderjahren holten die großen Firmen zigtausende Arbeitskräfte aus Nord- und Westafrika. El Jouaris Vater gehörte dazu. 1976 wurde der Familiennachzug erlaubt. Viele Muslime siedelten sich daraufhin fest in Frankreich an.
Nach und nach haben wir unsere Bedürfnisse angemeldet. Zuerst brauchten wir Gebetsräume. Hier in Mont-la-Jolie hat die Generation unserer Väter 1980 die erste richtige Moschee des Landes eingeweiht. Ein würdiges Gebäude mit Minarett. Und heute wollen die meisten Muslime zu Hause bestattet werden. Das ist wohl der beste Beweis für ihre Integration.
Laut Gesetz sind Friedhöfe in Frankreich interkonfessionelle, laizistische und neutrale Orte. Kreuz, Davidstern, der muslimische Halbmond und andere religiöse Symbole sind nur auf den Grabsteinen erlaubt. Die einzelnen Abteilungen des Friedhofs dürfen auf gar keinen Fall religiös gekennzeichnet werden. So steht es in einem Gesetz, das schon 1881, also gut zwei Jahrzehnte vor dem Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat, erlassen wurde. Es sagt aber nichts über die Ausrichtung der Grabfelder. Doch der gesetzlich vorgeschriebene Laizismus ist selbst für die Verantwortlichen in der Praxis oft reichlich kompliziert. Zudem wird das Konzept auch regelmäßig politisch vereinnahmt. Um Klarheit zu schaffen, hat der Staat eine Beobachtungsstelle für Laizismus geschaffen. Diese Behörde gibt einen praktischen Leitfaden heraus. Im Kapitel Friedhöfe erinnert sie die Bürgermeister an ihre Pflicht zur Neutralität. Weiter heißt es darin: Trotzdem ist es möglich, die Gräber einer Glaubensgemeinschaft zusammenzulegen und eine konfessionelle Abteilung einzurichten, soweit diese nicht als solche gekennzeichnet wird. Das Innenministerium hat diese Option später ausdrücklich bestätigt. Die Bürgermeister können den Muslimen also entgegenkommen. Oder auch nicht. El Jawari leitet eine Moschee in der Nachbarstadt Mont-la-Ville. Zufällig grenzt das Gebäude unmittelbar an den Friedhof. Aber dort ist kein einziges Grab gen Mekka ausgerichtet. Der Grund? Die 20.000 Einwohnerstadt wird seit 2014 von Cyril Nout regiert, Mitglied des rechtsextremen Rassemblement National. Der Bürgermeister und Regionalrat hat zahlreiche Prozesse geführt, um den Bau der Moschee zu verhindern. Er hat sie alle verloren. Dem Deutschlandfunk wollte er kein Interview geben, um seine Haltung zu erklären. Für seinen Gegenspieler steht fest:
Donc par exemple le maire de Mont-la-Ville prétexte
Dieser Bürgermeister lehnt muslimische Grabfelder grundsätzlich ab, im Namen des Laizismus. Für mich handelt er aus purer Ideologie. Zum Glück reagieren die meisten Bürgermeister anders. Wir müssen ihnen unser Anliegen nur erklären, sie dafür sensibilisieren. Die Bedürfnisse sind da, sie sollten ernst genommen und begleitet werden.
Abdelaziz El-Jawari will handeln, bevor der Mangel an muslimischen Grabfeldern so große Ausmaße annimmt, dass er ernsthafte Spannung hervorruft und zum Politikum wird. Michel Vialet, ehemaliger Bürgermeister von Mont-la-Jolie und jetzt Parlamentsabgeordneter der konservativen Partei Les Républicains, sieht es genauso. Der Politiker findet es selbstverständlich, die Erwartungen der großen muslimischen Bevölkerung in seiner Stadt zu berücksichtigen.
Noch vor 10 Jahren hatten wir kein einziges Gräberfeld, das aus der Reihe fiel. Als die Anfragen der Muslime zunahmen und wir den Friedhof ohnehin vergrößern mussten, haben wir beschlossen, einen noch unbenutzten Teil des Friedhofs so einzurichten, dass er ihren Wünschen entsprach. Wir halten uns natürlich voll und ganz an die französischen Gesetze. Daher bestatten wir auch keinen Toten direkt in der Erde, was in Frankreich verboten ist.
Aber diese herkömmliche Art der islamischen Bestattung ohne Sarg verlangt der Muslimrat auch nicht. Für El-Jawari ist nur eins wichtig: Die Lebenden sollen wissen, dass ihre Toten willkommen sind, selbst wenn sie nach Mekka ausgerichteten Gräbern beerdigt werden sollen. Frankreichs Städte und Gemeinden sind verpflichtet, allen Verstorbenen, die bei ihnen wohnhaft waren, ein Grab zu überlassen. Um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, hat Abdelaziz El-Jawari einen Brief an alle Bürgermeister des Departements aufgesetzt. Sie sollen ihn zu Allerheiligen, also am 1. November, erhalten.
Muslimische Grabfelder auf französischen Friedhöfen sind immer noch nicht selbstverständlich. Bettina Kaps war im Departement Yvelines unterwegs. Nigeria ist mit mehr als 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Afrika. Zugleich nimmt die Kinderlosigkeit in dem westafrikanischen Land zu. Das ist für viele Paare ein Problem, nicht nur, weil sie persönlich unter der Kinderlosigkeit leiden. Kinderlose Paare werden oftmals skeptisch gesehen und verspottet. Außerdem haben religiöse Vorstellungen einen großen Einfluss. Wer etwa eine künstliche Befruchtung vornimmt, redet nicht darüber, denn der Eingriff gilt bei Christen wie bei Muslimen als nicht gottgewollt. Dagegen sind religiöse Angebote gegen Unfruchtbarkeit akzeptiert und haben Konjunktur. Katrin Gensler berichtet aus Nigeria.
Es ist Gottesdienst in Abuja, der Hauptstadt Nigerias. In die Spirit and Life Bible Family Church, eine nigerianische Freikirche, sind vor allem junge Paare und ein paar alleinstehende Frauen gekommen. Das Thema des 2-stündigen Gottesdienstes lautet »Glücklich verheiratet«. Bishop Gordon Jr. und seine Frau Martha geben zahlreiche Tipps, wie Paare ihre Ehe frisch halten können. Ein Thema darf dabei nicht fehlen, sagt Bishop Gordon Jr. In unserem aktuellen Programm geht es auch um Paare, die bisher keine Kinder haben und sich diese wünschen. Wir beten für sie und sprechen mit ihnen. Wir ermutigen Frauen, dass sie ihre eigenen Kinder bekommen können. Für Gottesdienste wie diese wird in Nigeria oft geworben. Mit 200 Millionen Menschen ist es zwar Afrikas bevölkerungsreichster Staat, der jährlich um knapp 4 bis 5 Millionen Einwohner wächst. Gynäkologen zufolge steigt jedoch die Zahl ungewollt kinderloser Paare. Laut verschiedener Schätzungen bleibt bei jeder 4. Frau nach 1 Jahr ungeschützten Geschlechtsverkehrs eine Schwangerschaft aus. Grund dafür sind Infektionen, späte Schwangerschaften und Spätfolgen von Abtreibungen, die privat und ohne Ärzte durchgeführt wurden. Der soziale Druck ist enorm, gibt in Sabonwuse, einer Kleinstadt im Bundesstaat Niger, auch Mr. James zu. Seinen vollen Namen will er aus Scham nicht nennen. Wenn jemand heiratet, erwarten die Eltern des Brautpaares als nächstes ein Kind. Meine Frau und ich haben aber in den vergangenen 5 Jahren keins bekommen. Das beeinträchtigt uns sehr, sogar mein Unternehmen. Es ist pleite gegangen, weil ich das Geld für Behandlungen ausgegeben habe. Wer keine Kinder bekommt, sucht überall nach Hilfe. Auch in Kirchen, Moscheen und bei traditionellen Heilern. Dabei kam bereits 1998 das erste im Reagenzglas gezeugte Baby, Hanato Kupchi, auf die Welt. In Städten wie Abuja, Lagos und Port Harcourt sind seitdem zahlreiche, zumeist privat betriebene Fruchtbarkeitskliniken entstanden. Doch akzeptiert ist diese Behandlungsmethode nicht, sagt Arati Sohoni, leitende Ärztin des Nordica Fertility Center in Abuja.
IVF-Treatment still in Africa, in rural.
Befruchtungen im Reagenzglas sind im ländlichen Afrika, wo die Bewohner nicht lange zur Schule gegangen sind, noch immer ein Tabu. Und etwas, das gegen Gott und die Religion ist. In vielen Religionen, auch im Islam und Christentum, heißt es, Gott will das nicht.
God will not like it.
Auch nach einer erfolgreichen künstlichen Befruchtung und der Geburt bleibt es ein Tabu, so Arati Sohoni.
They don't want to tell anybody that they are going to the clinic.
Patienten wollen niemandem sagen, dass sie hier in die Klinik kommen. Manchmal schicken sie uns keine Fotos der Babys und erzählen nichts über sie. Wir akzeptieren das. Wir müssen jedoch Aufklärungsarbeit machen, damit Menschen kommen und ihre Unfruchtbarkeit behandeln lassen. Dafür sprechen Ärzte mitunter sogar in Kirchen und Moscheen über die medizinischen Möglichkeiten. Was Paare jedoch auch davon abhält, sind die hohen Preise. Die Befruchtung im Reagenzglas kostet je nach Aufwand umgerechnet rund 2.500 Euro. Das verdienen Fahrer oder Putzfrauen in 2 Jahren. Krankenversicherungen, die diese Ausgaben übernehmen, gibt es nicht. Das ist mein am meisten verkauftes Produkt, sagt in Gurara im Bundesstaat Niger Saidu Muhammad. Der große Mann mit dem weißen Bart holt aus dem Regal eine durchsichtige Tüte mit pinkem Etikett, auf dem 2 Skelette abgebildet sind. Es ist sein Mittel gegen Unfruchtbarkeit, für das der traditionelle Heiler 2,50 Euro verlangt. Neben Infektionen muss nämlich vor allem eins behandelt werden, sagt Saidu Muhammad. In Afrika gibt es noch einen Grund für Unfruchtbarkeit. Das sind die bösen Geister. Es gibt 2 Arten, die männlichen, die zu den Frauen kommen, und die weiblichen, die Männer heimsuchen. Die weiblichen heißen Ashika, die männlichen Ashik. Wenn diese Geister Männer oder Frauen heimsuchen, dann lassen sie keine Schwangerschaft zu. Ein Widerspruch zum Islam sei das nicht, findet der praktizierende Muslim. Im Islam gibt es viele Bücher, die über Pflanzenheilkunde sprechen. Ich beziehe mich vor allem auf 3 Bücher. Ohnehin sei im Islam der Umgang mit Unfruchtbarkeit eher unkompliziert, sagt Hadiza El Rufai. Sie lebt in der Stadt Kaduna im Norden, der muslimisch geprägt ist. In ihrem ersten Roman schreibt die Autorin über eine Frau, die lange auf eigene Kinder gewartet hat. Hier im Norden ist das kein großes Problem. Stattdessen gibt es viel Unterstützung für unfruchtbare Frauen. Das liegt wohl an der Polygamie. Die Gesellschaft akzeptiert, dass der Mann eine andere Frau heiratet, die ihm Kinder gebärt. 150 Kilometer weiter südlich spürt jedoch auch Mr. James, der Christ ist, einen ähnlichen Druck, wenn er Freunden das verzweifelte Warten auf ein eigenes Kind schildert. In einer solchen Situation sagen Freunde, dass der Fehler bei deiner Frau liegt und empfehlen, lass dich scheiden und heirate eine andere Frau. Für mich ist das aber keine Lösung. Ganz hat er die Hoffnung allerdings noch nicht aufgegeben. Er und seine Frau wollen beten und, falls sie etwas Geld haben, sich erneut einer Behandlung unterziehen.
Katrin Gensler berichtete über Kinderlosigkeit in Nigeria. Religiöse Angebote gegen Unfruchtbarkeit haben dort Konjunktur. Unsere Sendung aus Religion und Gesellschaft ist zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz.